es ist eigentlich nicht so, dass wir immer nur in einer Realität unterwegs sind.
Ich würde es jetzt erweitern und sagen, interaktive Medien sind die Kathedralen unserer Zeit, denn wie früher in der Kathedrale so die ganzen Steinmetze und Artists alle zusammengearbeitet haben, um dieses große Haus zu errichten, so ist das heute in digitalen und in großen Systemen, sage ich mal, wie jetzt ein Theater.
Da ist die Akademie für mich so ein Moment gewesen, wo ich gedacht habe, wow, hier werde ich verstanden.
Ja. Und wie können die miteinander interagieren, wie können die miteinander spielerisch rumgehen, aber auch sich spüren, eine Sprache zueinander finden, ohne miteinander zu reden.
Was ihr beide jetzt gerade so erzählt habt, das klingt ja trotzdem, als würde man sich nicht alleine fühlen damit, obwohl man es digital erlebt zum Teil.
Dass diese Technologien, aber eben auch die Möglichkeiten, sich zu bewegen, etwas ist, was wir zugänglich machen wollen.
Ich spüre meinen Körper, ich spüre die anderen Körper, ich spüre Fragen, die ich nicht unbedingt direkt in Worte packen möchte. Da passiert aber etwas mit mir, was mich bereichert, nach Hause gehen lässt. Fragestellungen, die was mit mir machen.
Bühne frei, der Theater Dortmund Podcast.
Hi zusammen, schön, dass ihr wieder zuhört. Ich bin heute mal wieder in der Akademie für Theater und Digitalität. Hier sind ja schon einige spannende Podcast-Folgen entstanden. Und wie ich schon so oft gesagt habe, bin ich immer sehr, sehr gerne hier, weil hier immer viel los ist. Jetzt gerade kam ich hier rein und es war ein riesiges Buffet aufgebaut, weil hier irgendwie hoher Besuch war. Normalerweise sieht man hier gerne mal irgendwelche Projekte rumstehen. Es sieht dann immer auch sehr nach Digitalität aus, wie der Name dieser Akademie auch schon sagt. Hier sieht man ja immer alles Mögliche in der Entwicklung und es ist immer super spannend, was einem hier so begegnet. Ich war tatsächlich vor 3 Wochen, 3,5 Wochen. Das letzte Mal hier, weil wir hier ein Fotoshooting hatten für eine neue Produktion für die nächste Spielzeit, über die ich noch nicht sprechen darf, aber es wird auf jeden Fall riesig. Und auch das war wieder richtig toll zu sehen, was es hier für Möglichkeiten gibt in diesen ganz abgedunkelten Räumen. Und das Endergebnis ist richtig toll geworden. Das werdet ihr schon ganz bald zu sehen bekommen. Aber genug von mir. Ich sitze hier natürlich nicht alleine, denn wie immer habe ich Gäste bei mir. Heute sind das einmal Anna-Caroline Weber und Tobias Kopka. Hallo ihr zwei, schön, dass ihr bei mir seid.
Hallo.
Hallo, ganz herzlichen Dank für die Einladung, Linda.
Sehr gerne, schön, dass es geklappt hat. Wir haben ja schon Monate Kontakt und heute sitzen wir endlich zusammen. Das freut mich sehr. Ihr seid vom VR Dance Club und macht hier gerade eine Residenz.
Richtig? Genau.
Anna-Caroline, du bist Choreografin und Tobias, du bist Interaktionsdesigner. Da muss ich mal direkt fragen, was macht ein Interaktionsdesigner?
Interaktionsdesigner kümmert sich in interaktiven Settings darum, wie einerseits die Angebote an Leute, die mit einem System interagieren, in diesem Fall mit unserer Performance oder in der Performance, wie die damit interagieren können. Bei Computerspielen wäre es durchaus das Interface. Wie kann ich damit steuern, Dinge auslösen? Bei uns übertragen wir es halt auf einen performativen Kontext, weil nicht nur unsere Performer interagieren, sondern auch unsere ZuschauerInnen.
Okay.
Ein Interaktionsdesigner, der gestaltet diese Situationen und die vermittelt zwischen dem, was kann man machen, wie funktioniert das System und wie wie ist das im Zusammenspiel mit der Choreografie und Dramaturgie?
Okay, also sozusagen, dass dann auch anwendbar wird für den Endnutzer, die Endnutzerin so, oder wie?
Das kann man so sagen.
Ja, okay, genau, okay. Genau. Vielleicht wird es gleich noch ein bisschen
klarer,
wenn wir bei euch und eurem Projekt sprechen, wahrscheinlich.
Genau.
Bevor wir darüber sprechen, was genau hier euer Projekt ist, wollt ihr mal ganz kurz erklären, haben wir schon öfter gemacht in den vergangenen Folgen, aber es hört ja vielleicht nicht immer jeder und jede alle Folgen, was genau hier eine Residenz ist an der Akademie.
Soll ich einfach mal damit starten? Genau. Also Residenz oder Residentinnen zu sein an der Akademie für Theater und Digitalität am Theater Dortmund bedeutet, dass ich als Kunstschaffende hier arbeiten darf. Und arbeiten heißt vorrangig künstlerische Forschung betreiben. Das heißt also, ich komme mit einem Projekt an die Akademie und finde hier den Raum, um Dinge auszuprobieren. Und das völlig unabhängig jetzt von einem Produktionsdruck oder von einer Premiere oder von etwas, was sofort an die Öffentlichkeit muss, sondern ich finde hier ganz großartige Bedingungen, in der Art und Weise vor, dass ich zum Beispiel ein Theaterlab, ein Laboratorium nutzen kann, um eben eine neue Konfiguration, einen choreografischen Prozess oder eben das Zusammenführen von digitalen und performativen Aspekten ausprobieren kann. Und Residenz bedeutet dann wirklich, dass man entweder im Duo, so wie wir gerade, oder auch mit einem Team in Dortmund vor Ort ist und dann eben in der Akademie für einen längeren Zeitraum arbeitet.
Die meisten haben einen eigenen Raum zugeordnet für eine Woche oder auch für 2, 3, 4 Wochen längere Zeiträume, in denen man dann auch nicht jeden Tag immer alles rausräumen muss, weil das ist natürlich ganz wichtig, wenn man forscht und das normalerweise im Theater oder im Tanzkontext macht, dann teilt man sich sehr häufig Räume mit anderen. Das heißt, man muss die ganze Technik immer wieder rein und rausräumen, die Requisite rein und raus, und sowas sind ganz praktische Dinge auch, abgesehen davon, dass die Akademie eben auch Expertinnen hat für bestimmte Technologien, mit denen man sich dann austauschen kann.
Wie lange seid ihr jetzt hier eure Residenz?
Genau, wir waren jetzt im Sommer, waren wir 6 Wochen hier, jetzt im Herbst gerade 2 und wir sind aber wieder im Januar und Februar hier vor Ort und dann nochmal im Mai, genau. Also wir haben quasi ein Projekt, was über ein Jahr läuft, was ein sehr großartiger, toller Rahmen ist, und haben dann eben in Kooperation mit der Akademie so ein bisschen geschaut, wann passt es gut, dass wir eben hier vor Ort forschen, wann ist es aber auch so, dass man vielleicht nochmal an anderen Orten eine Residenz hat und dort eben das Projekt weitertreibt und dann für die nächste Forschungsphase wieder hier hinkommt. Eine Sache würde ich gerne noch ergänzen, die auch irgendwie total toll und wichtig ist hier in diesem Kontext, ist, dass die Akademie eben ja nicht nur jetzt uns als Künstlerinnen dann beheimatet, sondern eben auch noch viele andere sehr, sehr spannende Kolleginnen und Kollegen. Und es ist total toll, wenn man hier durch die Gänge geht und dann eben immer wieder auf Menschen trifft, die sehr schnell ein Verständnis für das haben, wofür man sich selber begeistert. Und dadurch entstehen auf eine ganz schnelle Art und fast so beiläufig, entsteht so eine Vergrößerung auch des eigenen Netzwerks, und man lernt Menschen kennen, die gerade eigentlich in so einem ähnlichen Prozess steckt wie man selbst und die an ihren Dingen arbeiten, und man dann einfach sehr oft so die Möglichkeit hat, mal in der Küche zusammenzusitzen und über so ein Mittagessen mal ins Gespräch zu kommen. Und ohne diese Vorstellung, okay, man steht jetzt irgendwie schon in einem Foyer oder es ist alles irgendwie schon auch mit Öffentlichkeit verbunden. Das ist was sehr, sehr Wertvolles.
Eine Erfahrung von uns war, also gerade wo wir die längere Zeit hier den Auftakt gemacht haben, irgendwann meinten wir untereinander, okay, the kitchen is a trap. Also es war immer, wenn jemand von uns mal kurz einen Kaffee holen gegangen ist und dann längere Zeit nicht wiederkam, war so klar, okay, es war wieder ein interessantes Gespräch.
Wieder hängen geblieben.
Was aber natürlich fantastisch ist.
Ja, auf jeden Fall.
Als Ort und als Möglichkeit.
Ich meine, generell in der Kreativbranche sind ja Kontakte und ist der Austausch ja immer wertvoll, ne? Also das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass ihr davon profitiert für eure Projekte. Apropos, dann lasst uns über euer Projekt sprechen. Was genau macht ihr hier? Ihr seid ja Teil des Netzwerks VR Dance Club, hatte ich ja gerade schon gesagt. Der Name verrät ja schon so ein bisschen, es hat mit Tanz zu tun, mit Virtual Reality hat es ein bisschen zu tun. Vielleicht könnt ihr mal kurz sagen, was ist das für ein Netzwerk und was macht ihr hier gerade für ein Projekt?
Ja, sehr gerne. Ich würde auch da an der Stelle einfach mal kurz starten. Tobias Kopka und ich, Anna-Caroline Weber, machen die künstlerische Leitung vom VR Dance Club. Und das ist, wir nennen das eine Projektplattform, die sich eigentlich während der Pandemie gegründet hat. Zu einem Zeitpunkt, wo wir gemerkt haben, okay, wir können gerade nicht so weiterarbeiten, wie man das vielleicht gewöhnt war. Also Dinge auf eine Bühne zu stellen und ein Publikum in einem großen Saal zusammen zu haben, das war für einige Jahre einfach überhaupt gar nicht möglich. Und für uns war es aber eben wichtig, nochmal neue Formen des Zusammenkommens eben auszuprobieren. Und in diesem Moment haben wir uns eben dazu entschieden, damals noch nicht unter dem Namen, aber eben zu dieser Zusammenarbeit, und zu sagen, okay, wie können wir eben Interaktionsdesign, digitale Medien und eben die choreografische Perspektive zusammenbringen, und daraus ist eben der VR Dance Club entstanden, den Tobias und ich zusammen leiten, und wir arbeiten aber auch mit einem, wir nennen es ein künstlerischen Team zusammen, und das sind Expertinnen und Experten, die über ganz Deutschland verteilt sind und aus unterschiedlichsten Bereichen kommen. Das sind einmal René Reit aus Hamburg im Bereich Dramaturgie, das ist Helena Miko im Bereich Performance, Das ist Philipp Kühn im Bereich Soundgestaltung. Das ist Max Kolb im Bereich Soundgestaltung und Webdevelopment. Alessandro De Mattes im Bereich Live-Video-Choreography. Und Philipp Dittmann im Bereich des Technical Artists, VR Operations. Das sind Marlon Brodder und Jasper Gater im Bereich Light Design und Light Technik. Und das ist Paul Förster im Bereich Bühne und Lichtunterstützung. Es ist uns eigentlich in unserer Zusammenarbeit auch immer total wichtig, diese unterschiedlichen Perspektiven, die andere sind als unsere eigene, eben zusammenzubringen und eben aus dem heraus Projekte gemeinsam zu gestalten. Und ganz genau, wie du eben auch schon gesagt hast, der Name verrät es schon. Also sozusagen unsere, wie soll ich das mal sagen, die Signature ist halt tatsächlich Projekte zu initiieren, die eben an der Schnittstelle von Choreografie, von Tanz und Virtual Reality beziehungsweise im weiteren Sinne postdigitalen Medien sind.
Mhm. Online wird ja oft von Mixed Reality gesprochen.
Genau, das ist eigentlich ein Begriff, der uns, also wir haben auch ganz am Anfang bei der Benennung länger überlegt, soll das jetzt VR Dance Club oder XR oder AR, aber wegen diesem Wortspiel VR Dance Club, das funktioniert manchmal, manchmal nicht, aber auch tatsächlich in dieser Geschichte, dass man XR, AR, MR mag zwar alles technisch richtiger sein, aber eigentlich dieser Begriff des Virtuellen, das, was ich mir vorstelle, der ist eigentlich viel, viel weiter als nur so ein technischer Begriff, wo man jetzt VR versteht als, da bin nicht mit mir selber abgeschlossen in der Brille. Wir verstehen Virtual Reality tatsächlich auch einfach weiter. Ja, die ersten Stücke haben wir ganz klar mit klassischer VR gearbeitet, ab und an aber auch schon im Mixed Reality Modus, wo man also auch nach draußen schauen kann und ab und an die anderen Menschen sieht, obwohl man im digitalen Raum ist. Aber eigentlich verstehen wir diesen Begriff virtuell weiter im Sinne von angereicherter Raum, ergänzter Raum, Möglichkeitsraum, in dem vieles zusammenkommen kann auf technischer, aber eben auch auf menschlicher, choreografischer, künstlerischer Ebene. Und von daher ist das VR nicht nur literal zu begreifen, sondern tatsächlich im weiten Sinn. Gerade aktuell arbeiten wir zum Beispiel auch in unseren Audience Research, wo wir jetzt hier auch sind und auch im Laufe des nächsten Jahres sein wollen, viel auch mit Kopfhörer-Performances als ein wichtiges Element und das dann über diese Audioebene, das, was man sich vorstellt, während man Geschichten hört, während man Impulse über Sound bekommt, das, was vom inneren Auge entsteht, ist ja auch eine kleine eigene virtuelle Welt vom inneren Auge. Also so ist der Hintergrund.
Also Mixed Reality heißt für mich eigentlich auch immer die Auseinandersetzung damit, wie begegnen wir uns heute in hybriden Kommunikationssituationen und Räumen. Und Hybrid meint halt für mich immer und daher sehr eng verbunden mit diesem Mixed Reality Begriff, es ist eigentlich nicht so, dass wir immer nur in einer Realität unterwegs sind, sondern in dem Moment, wo ich zum Handy greife, bin ich auch zum Beispiel bei Social Media direkt eigentlich noch in anderen Spaces unterwegs. Aber so wie wir jetzt hier gerade eben um diesen Tisch herum sitzen, ist es eben so, dass sich in unserem Alltag ganz oft bestimmte mediale Realitäten überlappen. Mhm. Und was ich total spannend finde, auch in Performances ist, Situationen herzustellen, wo Menschen so unterwegs sind, dass sie auf der einen Ebene, zum Beispiel über ein Virtual Reality Headset, im Virtuellen unterwegs sind, aber natürlich mit ihrem Körper auch ganz klar konkret im physischen Raum mit anderen Leuten zusammen sind. Und daraus entstehen so hybride Konfigurationen, wo man sagen kann, eigentlich sind wir zur gleichen Zeit im gleichen physischen Raum, aber doch an unterschiedlichen Orten, weil ich eben vielleicht über eine Brille noch wo was anderes sehe oder so wie Tobias eben gerade sagte, über einen Kopfhörer eben noch einen anderen Impuls aus einer anderen Sphäre, aus einem anderen Raum bekomme. Und wie gehen wir eigentlich mit diesen hybriden Situationen um, wenn wir uns auch treffen, wenn wir miteinander reden?
Verstehe. Wenn ich bisher mal so eine VR-Brille auf hatte, was es noch nicht so oft war, da habe ich irgendwie immer vergessen, dass ich ja gerade noch, also mein Körper ja noch in diesem Raum ist. Und wahrscheinlich geht es genau darum, ne, dass man das trotzdem parallel wahrnimmt dann oder arbeitet ihr dann damit irgendwie?
Ja, also es tatsächlich ist es in unseren Performances ganz oft so, dass wir mit diesem Moment spielen, dass man auch den eigenen Körper zunächst nicht mehr wahrnimmt, weil man ihn nicht sieht, ja, weil man ein Stück weit ihn vielleicht auch vergisst. Und zugleich aber dadurch, dass wir so stark eben mit Tanz und Choreografie arbeiten, auch immer den Moment haben, wo man, obwohl man eine Virtual Reality Brille trägt und damit in einer anderen Realität unterwegs ist, sich aber auch in Bewegung mit Menschen im gleichen physischen Raum begibt. Mhm. Also das heißt, das, was Virtual Reality vielleicht so manchmal mit sich bringt, oh, ich bin körperlos oder ich spüre meinen Körper gar nicht mehr, genau an diese Stelle gehen wir und sagen, nee, halt, du bist gleichzeitig auch physisch in Bewegung mit anderen Menschen, gerade hier in einem, mhm, Raum. Und das ergibt manchmal ganz, ganz spannende Konstellationen, wo Leute uns auch, wir arbeiten sehr, sehr viel mit Feedback, eben im Nachhinein gesagt haben, okay, ich hatte eine ganz andere Vorstellung davon, wie das wohl so ist, mit so einer Brille unterwegs zu sein. Und ich hätte mir gar nicht vorstellen können, so einfach in einen tänzerischen Moment mit Menschen zu kommen. Und das mit Virtual Reality, wow. Mhm.
Also konkret, wenn das zum Beispiel so Aufgaben, wenn Leute eine Brille bei uns in einer Performance aufhaben, in diesem Fall Hybrid Encounters, dass sie dann vor sich wie so Lichtspuren im Raum sehen, was erstmal komplett körperlos ist. Man sieht seinen Körper nicht, man sieht so eine Lichtspur wie so ein, tja, wie so diese Tanzbänder, die man vielleicht aus der rhythmischen Sportgymnastik kennt, die man so hinter sich herzieht. Davon ist so eine Spur im Raum vor einem quasi wie geronnen, wie so ein Objekt. Und dann ist die Aufgabe, also man schaut sich das erst an und dann ist die Aufgabe, versuch mal dich mit diesen Spuren mitzubewegen. Folg dem vielleicht erstmal mit den Händen, nutze aber auch deinen ganzen Körper und dann auf die Weise Menschen in Bewegung zu bringen. Und eine zweite Person hat in diesem Moment dann die Aufgabe, draußen diesen Bewegungen zu folgen, diese auf Papier nachzufolgen.
Zweite Person hat keine Brille auf? Oder?
Richtig, die ist dann draußen und das ist sehr häufig so, dass wir mit so, wir nennen es asymmetrisches Interaktionsdesign, ist jetzt an der Stelle unwichtig, aber dass wir mit so unterschiedlichen Konfigurationen, einige Leute sind draußen, andere sind drin und wie können die miteinander interagieren, wie können die miteinander spielerisch rumgehen, aber auch sich spüren, eine Sprache zueinander finden, ohne miteinander zu reden. Und das ist was wir sehr stark in unseren ersten drei VR-Arbeiten besonders ausgelotet haben.
Mhm. Was genau erforscht ihr jetzt hier aktuell? Also wie sieht hier euer Tagesablauf aus? Das kann man sich immer so schlecht vorstellen, das ist immer so schlecht greifbar irgendwie.
Genau, vielleicht einmal zu dem Projekt. Ja. Also das Projekt, mit dem wir jetzt hier an der Akademie sind, heißt We Are In This Together. Mhm. Neue Empfindungen für Remote Audiences und PerformerInnen in VR-Tanz-Performances. Also ein ewig langer Titel. Genau. Und
Titel deutet schon darauf hin, dass es ein Forschungsprojekt ist. Das ist tatsächlich jetzt künstlerische Forschung, die ein ganzes Jahr über stattfindet. Und genau, jetzt kannst du gerne wieder übernehmen.
Ich fand, das hast du total gut gemacht. Du darfst das gerne nochmal so machen.
Wir uns tatsächlich, nachdem wir jetzt, also Anna hat das schon kurz angedeutet, wir haben in der Pandemie insbesondere angefangen, unsere Skills, mein Background ist in Games, Annas Background in Choreografie und Tanz zusammenzubringen und zu sagen, wie können wir das nochmal anders ausloten. So, und dann haben wir Virtuality und Tanzarbeiten gemacht, die wir auch über ganz Deutschland gezeigt haben, auch an verschiedenen Orten. Und jetzt, wo die Pandemie eine ganze Weile rum ist, hatten wir diesen Moment, diese Frage vom Remote Audience. Also wie binden wir Leute ein, so dass sie sich auch gesehen fühlen, auch emotional eingebunden fühlen, in Performances, also ein bisschen diese Frage der Pandemie, wo es dann halt Streams waren, live, also ja, Twitch-Streams oder mal eine Interaktion über einen Chat oder ähnlich, da haben ja auch viele rumexperimentiert. Lass uns halt auch nochmal hinschauen. Lass uns da nochmal künstlerisch nochmal gucken, was gibt es denn alles für Konfigurationen und können wir das auch selber nochmal anders ausprobieren mit dem Wissen, was wir in der Zeit gesammelt haben über VR. Aber auch, was insgesamt so im Raum ist. Und dafür ist die Akademie natürlich ein fantastischer Ort. Einerseits mit dem Hintergrund im Theater und auch eben mit viel, viel Erfahrung in digitaler Performance, in dem, was so in Deutschland, in Europa tatsächlich insgesamt stattgefunden hat, da nochmal hinzuschauen. Aber wie gesagt, die Grundfrage, wie bringen wir Remote Audiences in Performances so ein, dass sie sich eben auch gesehen fühlen. Und das ist ein wichtiger Aspekt, denn EmpfängerIn kann ich natürlich leicht sein. Kamera aufstellen, und in OBS auf Abspielen und ins Internet senden drücken. Mhm. Aber dann passiert natürlich ganz, ganz viel mehr, was darüber entscheidet, was für einen funktioniert oder nicht. Oder auch ganz neue Wege zu finden.
Ja. Vielleicht, genau, vielleicht nochmal so auch für die ZuhörerInnen, vielleicht nochmal ein bisschen zu erklären, was meinen wir eigentlich mit Remote? Mhm. Weil das hören wir auch total oft und ist auch super berechtigt, das zu fragen. Also Remote-Publikum oder Remote-PerformerInnen bedeutet für uns zunächst mal, dass Publikum oder PerformerInnen, je nach wie die Situation gestaltet ist, dass sie nicht im gleichen physischen Raum sind. Mhm. Und das ist natürlich gerade aufs Theater bezogen eine ganz spannende Konstellation, weil wir natürlich erstmal eigentlich Theater ganz oft mal so definieren, okay, Menschen sind in Kopräsenz am gleichen Ort und ja. die eine Seite spielt und die andere schaut zu, wenn man in so einer sehr klassischen Konfiguration unterwegs ja. ist. Und wir haben uns gefragt, wie können wir eigentlich mit all den Menschen, die vielleicht nicht am gleichen physischen Ort in dem Moment sein können, wie können wir die aber auch in unseren Produktionen erreichen? Wie können wir die nochmal anders sichtbar machen? Wie können wir die anders einbinden? Und das ist eben auf der einen Seite sind das vielleicht Menschen, die dann nicht ins Theater kommen können, aus verschiedensten Gründen, oder sind Menschen, die eben auch sagen, Moment, das Theater ist gar nicht so der Ort, von dem ich mich angezogen fühle. Und auf die wollen wir jetzt nochmal in einer anderen Art und Weise zugehen und schauen, wie wir sie für unsere Arbeiten begeistern können und auch auf welche Art und Weise wir sie einbinden können. Mhm. Der andere Aspekt wäre nochmal der, die Sache andersrum zu denken und zu sagen, naja, in einem Theater sind ja erstmal schon mal auch Leute, die als Publikum kommen. Aber wie sieht eigentlich so eine Situation aus, wenn die PerformerInnen nicht vor Ort sind, sondern okay. die remote über dann, wie immer, wahrscheinlich postdigitale Medien eben eingebunden in den Prozess, dann dort eben sichtbar werden und performen. Und das ist so, wie wir diesen Begriff der Remote Audience oder der Remote PerformerInnen denken. Und vielleicht als dritter Aspekt wäre noch so ein Aspekt, okay, wie sehen vielleicht Remote-Choreografien aus? Also wenn wir darüber nachdenken, dass ein Raum voller Menschen ist, die vielleicht Kopfhörer tragen und die mhm. aber sozusagen von der Stimme, die an einem anderen Ort unterwegs ist, eben Ideen, Anweisungen, Impulse bekommen und eventuell so ein Stück eigentlich ganz alleine aufführen, ja. ohne dass das künstlerische Team zum Beispiel mit im gleichen Raum sind. Also das sind so unterschiedliche Formen, wie wir eben mit diesem Begriff des Remote umgehen und für das wir jetzt eben dieses Projekt hier haben, womit wir das eben auch künstlerisch erforschen wollen.
Und ums bisschen plastischer zu machen. Warum? Natürlich möchten wir uns jetzt nicht hinstellen und sagen, guck mal, Pandemie haben alle mit rumprobiert, wir machen das jetzt nochmal neu und wissen das viel besser. Das ist nicht der Punkt, sondern was wir halt in unseren künstlerischen Arbeiten bisher viel gemacht haben, war so eine Konfiguration anders zu denken. Also ein Beispiel in I Spy with My Little Eyes, die erste Performance, die wir sehr, sehr viel gezeigt haben, da ist es so, dass du als Besucherin zuerst einmal zu uns kommst, da bewegt sich eine Tänzerin in einer Fläche, die sieht dich nicht, die hat nur eine Brille auf und bewegt sich in dieser Fläche. Und du selber bekommst nur erstmal einen Controller in die Hand. Keine VR-Brille, sondern wirklich wie so ein Quest-Controller in diesem Fall. Aber im Grunde genommen könnte es auch einfach nur ein Zeichenstift sein, den wir mhm. jemandem in die Hand drücken und sagen, das, was du mit diesem Zeichenstift, wenn du damit in dieser Fläche wedelst mhm. oder wie in der Luft vor deinem inneren Auge zeichnest, diese Spur, die sieht die Tänzerin, die siehst du aber selber nicht. Und dann ist die Aufgabe, findet einen Weg, um miteinander zu tanzen, vielleicht eine Sprache zu finden, dafür gibt es ein paar Minuten, da hat die Performance weitere Passagen, was jetzt an der Stelle gerade gar nicht so wichtig ist. Aber aus dieser Aufgabe heraus, guck mal, da ist jemand, der sieht nur die Spuren, die du hinterlässt. Aber die Spuren, die du selber zeichnest, die siehst du selber nicht. Mhm. Also es ist so ein bisschen wie dieses, ich zeichne was in die Luft mit dem Finger und jemand anders hat das dann vielleicht auch vor seinem inneren Auge. Aber in diesem Fall sieht diese andere Person mich nicht. Das macht unglaublich viel. Also dieses Grundsetup macht ganz viel. Das haben uns Leute in über 300 Briefen geschrieben. Mit dem, ich fühle mich zum Beispiel gar nicht so beobachtet, während ich mich bewege, weil die mhm. andere Person sieht mich nicht, die kann mich nicht bewerten. Also bewerte ich mich vielleicht auch nicht so stark. Mhm. Also diese ganzen Fragen, wenn ich jemandem sage, tanz mal hier oder beweg dich mal. Ich selber komme aus dem Technikumfeld ganz ursprünglich, also da wäre bei mir sofort ein Freeze gewesen.
Ja.
Jetzt hier.
Ja, verstehe ich.
Aber durch diese Aufgabe, komm, zeichne mal, beweg dich, da passieren ganz, ganz, ganz viele Dinge. Und was hat das jetzt mit unserer jetzigen Arbeit zu tun? Wir arbeiten sehr häufig mit diesen Barrieren, die wir künstlich setzen, oder Störungen, wenn man es jetzt medientheoretisch sagen wollte, die wir künstlich setzen, die aber dazu plötzlich führen, dass Leute ihre Sinne, ihre Wahrnehmung ganz anders einsetzen, dass sie anders aufeinander zutreten. Und das ist die Hoffnung, die wir auch im Zusammenspiel, oder das nicht nur die Hoffnung, sondern das, was wir jetzt gerade schon seit einigen Monaten explorieren, dass wir das eben auch auf Online-Kontexte, auf Remote-Kontexte übertragen können, dass wir dort Formen ausprobieren, also erstmal natürlich lernen, was haben andere gemacht, aber parallel auch ganz klar viel künstlerisch forschen und ausprobieren. Guck mal, was passiert denn? Ich nehme jetzt einfach mal, du hörst, du bist einer Performance zugeschaltet und hörst aber nur den Ton aus der Performance. Du kriegst nicht das Bild. Was macht das dann mit dir, wenn das dafür natürlich ausgerichtet ist und choreografiert ist? Wie fühlst du dich dann angesprochen, wenn du weißt, das ist jetzt nicht nur zufällig und da fehlt das Bild, sondern nee, das ist schon für mich gemacht und ich werde jetzt vielleicht gefragt, wie fühlst du dich? Hier gibt es mal eine Interaktion, du kannst was zurücksenden. Was passiert dann? Das sind so Fragen, die uns jetzt gerade beschäftigen.
Was ich bei euren Erzählungen jetzt so raushöre und was ich auch total schön finde, ist, dass für euch ja schon auch Interaktion und der Kontakt zu anderen Menschen gleichzeitig auch wichtig ist, weil ich finde, was häufig in Corona-Zeiten war, was einfach dem geschuldet war, dass alles so schnell gedacht und umgesetzt werden musste, ist, dass man zum Teil dann zu Hause alleine vor seinem Bildschirm saß und hat sich dann digital irgendein Theaterstück angeschaut. Und der Sinn von Theater ist ja eigentlich dieses, wir erleben es gemeinsam und ich bin in einem Raum mit fremden Menschen und wir alle erleben gerade in diesem Moment das, was nur jetzt gerade passiert auf der Bühne, das wird nie wiederkommen. Und was ihr beide jetzt gerade so erzählt habt, das klingt ja trotzdem, als würde man sich nicht alleine fühlen damit, obwohl man es digital erlebt zum Teil.
Das ist tatsächlich eine der Grundideen, weshalb wir dieses Projekt entwickelt haben, dass wir uns genau danach gefragt haben. Ja. Also wie können wir eigentlich in den Momenten, wo wir eben nicht alle im gleichen Raum sein können, um dieses Erlebnis zu haben, wie können wir aber trotzdem diese Momente herstellen, wo man das Gefühl hat, hey, ich bin gesehen, ich bin eingebunden und ich bekomme nicht nur so einen Platzhalter. Also ich gucke nicht nur in etwas rein, wo ich eigentlich weiß, wow, es wäre viel schöner jetzt im Saal zu sitzen und die Sitznachbarn neben mir auch wirklich zu sehen, sondern wir würden gerne an diesem Punkt hinkommen, dass ich, wenn ich mich dazu entscheide, auch sage, hey, es kann auch ein Genuss sein, auf dem Sofa zu sitzen und dort an etwas teilzuhaben, was woanders stattfindet, es aber eben in dem Moment auch auf mich hin auch ausgerichtet ist und ich nicht nur das Gefühl habe, ich bin dazu geschaltet und kriege ein bisschen was von dem, was die Menschen aber, die eigentlich im Saal sind, viel, viel stärker erleben. Und das ist ein ganz großer Motivator für uns, weil wie du gerade eben auch schon gesagt hast, auch diese Erfahrungen, die wir konstruieren mit postdigitalen Medien, sind eigentlich immer darauf ausgelegt, dass sich Menschen begegnen. Mhm. Und es geht auch tatsächlich gar nicht so stark darum zu sagen, okay, das ist jetzt ein brandneues Medium und das kann dich jetzt irgendwie immersiv total versenken und so weiter. Also auch all dazu gibt es ja ganz, ganz spannende und tolle Arbeiten von anderen Kolleginnen und so weiter und so fort. Und bei uns ist es aber schon immer dieser Moment, es geht eben auch darum, dass sich Leute begegnen, sei es eben im physischen Raum, sei es im virtuellen Raum oder sei es eben auch in diesen hybriden Konstellationen. Also der Begegnungsmoment ist total zentral. Ja. Ja.
Ihr habt gerade schon gesagt, ihr wart in diesem Jahr schon mal hier. Und zwar habt ihr seit Juni bis Mai nächsten Jahres ein Stipendium der Kunststiftung NRW zur künstlerischen Forschung. Davon, wenn ich es richtig verstanden habe, ist die Akademie sozusagen ein Teil. Also das Stipendium geht noch bis nächstes Jahr Mai und ihr seid an verschiedenen Standorten, richtig?
Ja, ganz genau.
Genau. Ihr hattet hier schon eine performative Installation mit VR-Brillen präsentiert. Was genau war das? Ist das Teil des Projekts, was ihr jetzt gerade erforscht oder wie lässt sich das einordnen?
Genau, wir haben hier im Kontext von Enjoy Community, was auch ein sehr, sehr spannendes, tolles Format ist, weil viele Menschen aus der Szene dann hier vor Ort sind, haben wir unsere, ich nenne das jetzt einfach mal so, die kleinste Arbeit, die in den letzten Jahren entstanden ist, gezeigt. Das ist tatsächlich keine Arbeit, die jetzt im Rahmen des Forschungsprojekts neu gemacht wurde, sondern die uns im Forschungsprojekt ein Stück weit so als ein Beispiel dient. Also wir nehmen diese Arbeit, die 2024 entstanden ist, nochmal auf als Beispiel und können an diesem Beispiel eigentlich ganz toll demonstrieren, wie wir jetzt auf nochmal eine andere Art und Weise Menschen eben in die VR-Performances integrieren wollen, die auch nicht vor Ort sind. Um das ganz beispielhaft zu machen, das wäre zum Beispiel, dass wir, jetzt sage ich mal, in Lab 2 eben diese Arbeit zeigen, Hybrid Encounters. Tobias hat es eben schon mal ein bisschen beschrieben, das ist diese Lichtspur, die man eben in einer Zweierkonstellation quasi nachempfindet und füreinander performt. Und wir arbeiten jetzt gerade daran, welche Informationen jetzt für eine Person, wie zum Beispiel du, jetzt, die jetzt eben an diesem Abend nicht in der Akademie sein kann, sondern vielleicht zu Hause ist oder vielleicht noch irgendwo im Büro ist, welche Informationen für diese Person jetzt spannend wären, aus dieser Situation zu empfangen. Okay. Sei es, dass du halt vielleicht ein kleines Textprotokoll davon bekommen würdest oder dass du vielleicht nur auf der Soundebene eingebunden bist oder aber, und das ist eine weitere Konfiguration, an der wir arbeiten, dass du vielleicht auch in deinem Büro oder auf der Couch zu Hause vielleicht Zugang zu einem Kanal wie einer VR-Brille hast, auf der du dann etwas sehen kannst, was im gleichen Moment eben in der Akademie im Lab 2 stattfindet. Und so gehen wir im Moment auch mit Arbeiten, die jetzt seit der Pandemie entstanden sind, auch immer wieder um von uns. Wir holen davon etwas raus, nehmen das als Beispiel, um dann zu schauen, wie kann man hier jetzt eben mit diesem Remote-Aspekt arbeiten und den mit einbringen.
Und jetzt zum Beispiel diese Installation, die entsteht ja nicht einfach so. Wer gehört da so zu eurem Team? Also wie entwickelt ihr das?
Es ist so, Tobias und ich in der künstlerischen Leitung entwerfen zunächst ein Konzept. Wir schreiben auch Anträge dafür, dass Projekte eben gefördert werden können und konzipieren eigentlich das grundlegende Setup. Also das heißt, was ist unser Thema, was ist das Format, welche Art und Weise der Installation, mit welchen Medien wollen wir jetzt, sage ich mal, in einem Jahr entwickeln. Wenn wir dann diese Dinge einmal durchgedacht haben und sie eben auch über Förderanträge eben so weit, sage ich jetzt mal, realisieren können, dann kommt die VR Dance Club Plattform, sage ich mal, mit ins Spiel und die unterschiedlichen Expertinnen, mit denen wir eben deutschlandweit arbeiten. Unser künstlerisches Team steigt dann mit ein. Und das sind Menschen, die eben Expertise in Dramaturgie, in Choreografie, in Videokunst, im Programmieren, als Tech-Artists haben. Und die holen wir dann tatsächlich, sag mal so, in so einer Projektstruktur immer wieder mit rein in unseren Prozess. Und das kann auf der einen Seite heißen, dass man zum Beispiel mit weiteren drei Personen sich 4 Tage in einen Raum einschließt, ich sage das jetzt mal so, und tatsächlich auch das, was wir als Konzept haben, dann mal ein Stück weit in so einen praktischen Prozess umsetzt und sagt, okay, Schreibtisch im Konzept liest sich das super gut und was heißt das aber jetzt, wenn wir jetzt wirklich in den Raum gehen, uns bewegen und dabei eben mit unterschiedlichen Impulsen umgehen müssen. Mhm. Das wäre so, sage ich mal, im Rahmen der konzeptionellen Entwicklung ein Punkt, in dem wir eben sehr, sehr dankbar sind, auch mit so einem Team zusammenarbeiten zu können. Und auf der anderen Seite heißt das ganz konkret, wenn wir eine Einladung haben, zum Beispiel für ein Gastspiel, wir haben eine Arbeit schon zusammen erarbeitet, dann eben auch zu sagen, okay, wir gehen jetzt gemeinsam auf Tour und dann heißt das eben, wer ist im Bereich Licht jetzt mit am Start, wer ist im Bereich Performance mit am Start und so weiter und so fort. Und das heißt also, um es so zusammenzubringen, wir sind die künstlerische Leitung, die eben den Prozess initiiert und in dem Sinne, die Realisierung passiert aber dann immer, und das ist auch unser expliziter Wunsch, in einem Team, weil wir davon ausgehen, dass gerade die Perspektiven, die wir selber nicht haben, eigentlich unsere Arbeiten viel weiter und viel tiefer und viel vielfältiger machen, als wenn wir sagen, naja gut, das, was wir uns denken, das muss es auch am Ende nachher wirklich sein.
Und in dem Punkt, das ist tatsächlich ein bisschen anders als vielleicht sonst in der, ich will gar nicht sagen, wie andere arbeiten, weil das kann auch sehr, sehr unterschiedlich sein. Also was vielleicht anders ist, ist dadurch, dass wir eigentlich alle Stücke partizipativ haben, haben wir immer diese Challenge. Wir schreiben natürlich einen Antrag, wir machen Konzeptionen, da schreibt man rein, was man halt vorhat. Und dann ist aber da es eben nicht nur in Anführungszeichen um eine Dramaturgie, einen Text, einen Ablauf, ein Skript mit 90 Minuten geht, sondern eben immer auch um Interaktion mit einem Publikum, mit Performern, die mit Publikum zusammen sind, brauchen wir eigentlich sehr, sehr früh schon so erste, wenn nennen das Playtests, also erste, wie bei in der Computerspielentwicklung versucht man auch, da macht man ganz frühen Prototypen, wo man eigentlich erstmal nur graue Blöcke irgendwo hinstellt in die Landschaft, also so ja, wie so eine ganz basale Stellprobe vielleicht im Theater oder so, wo man wirklich erstmal nur ganz rudimentäre Objekte irgendwo hinstellt, um zu gucken, wie fühlt sich das an? Macht das Sinn? Funktioniert das? Und dafür brauchen wir auch immer schon direkt Publikum oder zumindest erstmal vielleicht Freunde und befreundete KünstlerInnen, die dann erstmal mit einem ganz früh testen, aber natürlich unser Team ist einfach ein großer Teil. Und das dann immer auszubaldowern, wann arbeiten wir und konzipieren wir für uns, wann weiten wir, wann machen wir jetzt eine Woche, wo wir dann intensive Playtests machen, um zu gucken, Moment, was fühlt sich richtig an, was nicht, welche Elemente testen wir, welche verwerfen wir, das müssen wir immer dann mit unserem Team machen und je nachdem, wo es dann gerade notwendig ist. Inhaltliches Sparring ist dann mit unserer Dramaturgin aus Hamburg häufig, René Reit, die in den letzten Stücken sehr viel Input gegeben hat. Oder wenn es um Sounddesign geht, gibt es auch verschiedene Partner, mit denen wir zusammenarbeiten und so weiter. Da dann halt jeweils auch den richtigen Ort für zu finden und dann entsprechend sie die Zeit zu geben. Und das ist dann natürlich, sobald die Aufführungsmodi losgehen oder Gastspiele, das ist dann jeweils immer wieder neu auszutarieren, wer hat wann, wo, wie Zeit. Weil wir uns auch, deswegen ist dieser Begriff Plattform, den du aufwendest, wir haben schon ein Kernteam an Leuten, mit denen wir immer zusammenarbeiten oder wo wir immer zuerst anfragen, aber wir erweitern das Netzwerk oder den Pool an KünstlerInnen, mit denen wir zusammenarbeiten, Partnerschaften machen, kollaborieren, auch immer weiter aus.
Vielleicht auch mit der Akademie auch hier, die hier kennenlernt.
Absolut, absolut. Na klar, ganz klar.
Also viele Menschen im technischen Bereich und viele im künstlerischen Bereich.
Genau, auch PerformerInnen. Also das ist wirklich dann das, was gleichzeitig eine Komplexität ausmacht, ist natürlich auch eine große Freude, mit so vielen unterschiedlichen Leuten zusammenarbeiten zu können und auch immer wieder zu überlegen, Animation, da haben wir noch gar nicht mitgearbeitet, aber da ist doch jetzt in diesem nächsten Stück so Projektionsgeschichten, die wir interaktiv noch und so weiter. Und dann geht plötzlich im Kopf ganz viel auf und es gehen ganz viele Wege auf. Und da muss man natürlich immer gucken, dass man zwischen Optionen, Umsetzungsmöglichkeiten und Zeit.
Ja, man möchte ja immer so
Zeit,
viel.
Zeitbudget, genau. da dann halt eine Linie findet.
Ja.
Und dafür ist, komme ich wieder an den Anfang zurück, ist natürlich tatsächlich diese einjährige künstlerische Forschung auch ein großer, großer Gewinn, denn auch hier in der Akademie, das hatte ich vorhin nur kurz angedeutet, sind Expertinnen für ihre Felder, Motion Capturing, Robotik, interaktive Systeme, Programmierung, Video und Projection Mapping etc. gibt es für viele Felder Personen, die sich dort richtig gut auskennen. Die machen nicht die Arbeit für einen, aber die sind Ansprechpartner. Wie mache ich das denn? Und dann probieren die mit einem aus und bringen einen auch weiter, kann intensiv da mal einen Tag zusammensitzen, dann arbeitet man wieder weiter. Und das ist ein wichtiger Punkt, der die Akademie immer auch auszeichnet, dass die Experten an deiner eigenen Seite sind, neben den Räumen, gleichzeitig aber natürlich auch wollen, dass du in deiner künstlerischen Autonomie dich weiterentwickelst und nicht jetzt sozusagen abhängig wirst von Programmierung von Sound oder was auch immer, wo du jeweils mit zusammenarbeitest. Also diese zwei Ebenen, es ist eben nicht nur Raum und nicht nur Netzwerk, was beides schon großartig wäre, sondern eben auch Expertise und Austausch. Ja. Zumindest ist das, was wir bisher so erfahren haben. Das sind drei Dinge, die sehr eng ineinander verschränkt sind. Und vielleicht muss man auch herausheben, Netzwerk sagt sich so leicht, aber eben auch mit Theatern in ganz Europa, also Netzwerk eben auch über den deutschen Kontext hinaus permanent entwickelt wurde, aber auch weiterentwickelt wird. Also wenn man jetzt gerade in den Kalender gucken würde, wahrscheinlich von der Akademie-MitarbeiterInnen, würde man einige von denen gerade auf verschiedenen anderen Kontinenten sehen.
Ja, auf jeden Fall. Da spreche ich auch regelmäßig mit meinen KollegInnen hier aus der Akademie drüber. Die Leute sind ja immer überall auf der Welt irgendwie verteilt. Ja, ihr habt jetzt beide gerade schon von Gastspielen gesprochen. An wen richten sich denn eure Projekte? Also für wen sind sie zugänglich und kann man vielleicht irgendwas davon gerade irgendwo ausprobieren?
Also in unseren Produktionen geht es eigentlich immer darum, dass wir Leute in Begegnungen bringen und sie sich dabei eben auf der einen Seite mit Tanz und auf der anderen Seite mit postdigitalen Medien auseinandersetzen. Und wir sagen eigentlich immer, dass wir so eine Altersvarietät setzen von 12 Jahren bis unendlich. Das liegt ein bisschen daran, dass wir eigentlich sagen, dass gerade Virtual Reality Erfahrungen zumindest erst für Menschen ab 12 Jahren geeignet sind, weil sie eben eventuell sonst einfach auch kognitiv überfordernd sind, beziehungsweise der Sehsinn an der Stelle auch einfach noch vielleicht ein bisschen Entwicklungsmöglichkeiten braucht. Aber dieses Spektrum, sage ich jetzt mal, von 12 bis unendlich ist etwas, was wir durchaus auch gerne ansprechen und es uns eigentlich immer auch wichtig ist, dass wir sagen, wir arbeiten zwar mit Tanz und postdigitalen Medien, aber es ist keine Voraussetzung, in einem dieser beiden Fälle schon irgendwie eine Expertise mitzubringen.
Das ist ja meine nächste Frage gewesen.
Okay. Genau, also das ist durchaus auch immer in unseren Ankündigungen der Fall, dass wir sagen, hey, es ist weder Tanzerfahrung noch Technikerfahrung notwendig, sondern wir versuchen zwar eine hochkomplexe Technologie und auch anspruchsvolle Scores oder Aufgabenstellungen im Tänzerischen so weit zu öffnen, dass sie tatsächlich für BesucherInnen auch direkt zugänglich sind. Das ist etwas, was wir uns so als Grundaufgabe stellen, weil wir davon ausgehen, dass diese Technologien, aber eben auch die Möglichkeiten, sich zu bewegen, eigentlich etwas ist, was wir gerne zugänglich machen wollen. Mhm. Wir wissen, dass das ein hoher Anspruch ist und dass der auch vielleicht manchmal gar nicht erfüllt werden kann. Aber es ist etwas, was uns in unserer Arbeit treibt. Und von daher laden wir wirklich Menschen allen Alters ein, in unsere performativen Installationen zu kommen. Und wir können jetzt, glaube ich, im Moment gerade noch keine Werbung machen für einen Termin, der aktuell schon steht. Aber wir würden einfach sagen, wir haben eine Website, www.vrdanceclub.de, wo wir eigentlich immer aktuelle Termine auch sehr, sehr gerne ankündigen. Wir arbeiten jetzt im Rahmen von diesem Kunststiftungsstipendium mit einer performativen Laborreihe, die heißt Press X to Push Dancers Off Stage. Und das ist eine Laborreihe, die wir jetzt im Oktober in der Tanzfaktur in Köln gezeigt haben, wo Menschen eben die Arbeitsweisen von uns kennenlernen können. Und genauso wie du gerade gefragt hast, das wäre eigentlich so ein Moment. Die nächste Laborreihe würden wir dann auch über die Website ankündigen, wo man, wenn man sagt, man möchte einfach mal so reinschnuppern, mal gucken, was macht denn VR Dance Club, dann wäre das so ein Moment, wo man sagen könnte, das ist ein ganz guter Einstiegsmoment. Wir sind gerade ein bisschen in der Planung, was 2026 angeht. Wenn Gastspiele, sei es jetzt im Ruhrgebiet oder vielleicht auch europäisch anstehen, dann würden wir die eben auch über auf der einen Seite Social Media oder eben über die Webseite ankündigen.
Die Webseite kann ich gerne hier einmal in die Shownotes einschreiben. Dann habt ihr das alle direkt, liebe Zuhörer.
Auf Insta sind wir auch.
Genau, es gibt auch einen Insta-Kanal VR Dance Club, der allerdings tatsächlich auch gerade noch im Aufbau ist. Also das heißt.
Also gerne folgen.
Ja, ganz gerne. Genau.
Lasst uns sehr gerne mal über euch zwei sprechen, über euren Werdegang, über euren Background. Anna, du bist Choreografin. Wie ist dein Weg hierher?
Wie bin ich hier zu dieser Akademie gekommen? Also, wie du gerade schon genau richtig gesagt hast, mein Hintergrund ist im Bereich Tanz, Performance und ich habe mich eigentlich schon sehr, sehr früh an dieser Schnittstelle von Bewegung und audiovisuellen Medien aufgehalten. Es ist bei mir familiär vorgeprägt. Ich habe ein Elternhaus, was auf der einen Seite viel in der Vermittlung tätig war und auf der anderen Seite sich intensiv mit den beiden Medien auseinandergesetzt hat. Also die Fotografie auf der einen Seite und der Tanz auf der anderen Seite. Das heißt, ich bin als Kind sehr, sehr stark schon mit beiden Kontexten habe ich eigentlich diesen Weg gemacht, beide Kontexte schon kennenzulernen. Ich habe viel das Theater von innen gesehen, familiär, und habe an einem bestimmten Punkt gesagt, durch unterschiedliche Studiengänge auch geprägt, dass es mich eigentlich ungemein interessiert, die Körperkunst-Tanz mit dem, was audiovisuelle Medien mit sich bringen, irgendwie so zu verbinden, dass man nicht immer sagt, Tanz und Medien, sondern dass man durchaus auch sich einen Tanzabend anschaut, in dem viel mit Bildprojektionen, mit Virtual Reality und anderen Dingen gearbeitet wird und man das Gefühl hat, okay, auch das ist zeitgenössischer Tanz. Das ist etwas, was mich in meiner Entwicklung eigentlich sehr, sehr stark immer angetrieben hat. Ich habe viel in diesem Bereich auch geforscht. Ich habe viel inszeniert und bin tatsächlich dann durch die Pandemie und in dem Moment, als wir gesagt haben, Moment, Virtual Reality Dance Club, VR Dance Club ist eigentlich eine neue Plattform, dahin gekommen, nochmal zu gucken, was könnten denn auch für diese Arbeit was gibt es eigentlich für spannende Partner?
Ja.
So, und wir haben auf der einen Seite, habe ich ja eben auch schon gesagt, wir arbeiten zum Beispiel mit der Tanzfaktur in Köln zusammen, mit dem Cologne Game Lab, einer anderen Institution in Köln. Und da war irgendwann dann so dieser Moment zu sagen, okay, wir weiten jetzt auch einfach mal den Blick. Also was passiert nicht nur in der unmittelbaren Umgebung um uns herum, wir sind KölnerInnen, aber was sind vielleicht auch Institutionen in Deutschland, die sehr stark eigentlich diesen Moment des Zusammendenkens fördern.
Ja.
Und da muss ich ganz einfach sagen, da ist die Akademie für mich so eigentlich ein Moment gewesen, wo ich gedacht habe, okay, wow, hier werde ich verstanden.
Ja.
Und das ist natürlich gerade, wenn man auch eigentlich permanent denkt, man ist auf dem Weg, man forscht, man inszeniert, man ist eigentlich in einem beständigen Selbstbefragen auch. Das, was ich da mache, macht das Sinn? Mhm. Ist das spannend? Und wenn man dann auf Institutionen wie die Akademie trifft, wo man merkt, ja, es ist spannend,
ja,
ja, auch andere Menschen tun, dann ist eine unglaublich schöne, ich sag mal, Bestätigung mhm. des Tuns.
Verstehe.
Und das vielleicht erstmal so.
Ja.
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 Du hast keinen tänzerischen Background.
Ich habe keinen tänzerischen Background. Ich habe noch kurz drüber nachgedacht, ob man auch, also ich meine, das ist ja tatsächlich nicht nur jetzt Schauspiel und Akademie, sondern auch der weitere Kontext in Dortmund, der auch ganz viel. Und jetzt rund ums Ohm im Koproduktionslabor schaust, wenn du das KIO schaust, wenn du die Fachhochschule, auch dort Game Design. Also da ist schon ganz schön viel in den letzten 10 Jahren entstanden,
ja,
wo so richtig viele Crossroads gefühlt hier zusammenkommen. Und das ist etwas, ich bin selber, um zu mir zu kommen, ich bin im Sauerland aufgewachsen, von daher war Dortmund auch immer die erste ernstzunehmende Stadt, wo man ausgegangen ist und, und also bevor ich dann nach Köln gezogen bin, auch wirklich dann so einen Bezug hat und ich tatsächlich jetzt auch eine riesige Wiederentdeckung im Grunde genommen jetzt über diese Partnerschaften, über das Mitbekommen, was in Dortmund so alles passiert an dieser Schnittstelle, erstmal stattgefunden hat über die letzten Jahre. Selber, genau, ich komme aus der Demoszene, also mein Background aus der Demoszene, das ist klassische C64 und Amiga-Kultur der sogenannten Cracker-Szene, die früher Computerspiele geknackt hat, dann ihren eigenen Namen vor diese geknackten Spiele gesetzt hat. Also so eine Hacker-Kultur kombiniert mit Kreativ-Artists, ja, das ist eigentlich eine Szene, aus der, in der ich sozialisiert bin, damals im Umfeld von Paderborn, der Uni. Bin dann nach Köln zum Studium gegangen, dort Theater, Film, Fernsehwissenschaften studiert und aber auch lange in der IT gearbeitet, mein Geld an der IFS, Internationale Filmschule, dort im Aufbau der Technik verdient, lange Zeit während des Studiums. Und dort ist dann eigentlich auch so ein Schnittstellenort in Köln entstanden, das Cologne Game Lab, an dem ich zwar nicht aktiv beteiligt war, aber die IFS ist quasi zum, oder ein Teil der IFS hat dann das Cologne Game Lab später gegründet. Und ich bin, und da kommen wir wieder zu diesem Thema Menschen zusammenbringen. An dem Moment am Ende des Studiums, wo so die Frage war, selber machen oder Menschen zusammenbringen, was ist so mein Medium, habe ich eigentlich für mich erst einmal für eine sehr, sehr lange Zeit entdeckt, dass ich es genieße, tatsächlich Menschen in Formaten zusammenzubringen, was auch heute immer noch so ist, die aber Veranstaltungen sind. Das heißt, ich kuratiere seit 15 Jahren Veranstaltungen, Events im Games-Bereich. Das fing erstmal mit Games und Film an, Tagungen, dann war ich direkt an der ersten Next Level beteiligt, ersten 2 Editionen in Köln damals noch, in Abenteuerhallen Kalk, wo wir auch unsere Demo-Partys gemacht haben, das ist nicht nur zufällig so, also wo seit 20 Jahren die Demoszene sich trifft, einmal im Jahr. Und bin dann zu Branchenkonferenzen gekommen, also in Berlin, in Köln, die heutige DEFCOM auch mitgestartet, die Programmleitung dort, und mache jetzt halt dann in der Schweiz. Und das ist vielleicht ein wichtiger Punkt, nicht um es alles aufzuzählen, aber in der Schweiz dann bis zur Pandemie das Ludische Zürich Game Festival geleitet, wo es auch um diese Schnittstelle zwischen Technologie, Kunst und, naja, wie kann ich davon leben? oder zusammenzubringen, dort geleitet habe und dort an dieser Stelle, also viel in der internationalen Gameskultur vernetzt und auch immer noch davon angetrieben, wie auch dort viele Gewerke zusammenkommen, viele Menschen zusammenarbeiten, arbeiten. Im Buch habe ich mal gelesen, Games sind die Kathedralen unserer Zeit. Ich würde es jetzt erweitern und sagen, interaktive Medien sind die Kathedralen unserer Zeit. Denn wie früher in der Kathedrale, so die ganzen Steinmetze und Artists, also alle, die zu der Zeit ja nur durch die Kirche bezahlt, im Grunde genommen öffentlich beauftragt arbeiten konnten, wie dort alle zusammengearbeitet haben, um dieses große Haus zu errichten, so ist das heute in digitalen und in großen Systemen, sage ich mal, wie jetzt einem Theater, dann gerade noch in Erweiterung mit den digitalen Medien. Und da war mit der Pandemie natürlich auch nicht mehr so gut Kirschen essen. Ja. Also sprich, so wie bei Anna mit Aufführungen und Performance und Ähnlichem. Diese deutliche Blutgrätsche dann drin ist, so kann man es ja sagen, wie wir es ja, glaube ich, alle erfahren haben. Von daher muss ja nicht lange drauf rumreiten. Da es dann nichts mehr möglich war, so war das in Veranstaltungen natürlich auch. Und dann war das genauso dieser Punkt. Und das treibt mich auch heute weiterhin an, mich selber nochmal ins Entwickeln zu begeben. Selber nochmal tatsächlich auch die Systeme, die wir nutzen, zu entwickeln. Weil ich auch darf dann gleichzeitig trotzdem diese Lust, was macht das mit den Menschen, wie können wir so zusammenkommen, dass was Neues entsteht. In den Konferenzen ist es dann schon auf so einer intellektuellen Ebene vielleicht oder im Netzwerk was Neues entsteht, aber auch welche Projekte, so wie hier an der Akademie, welche Menschen kommen hier zusammen, dass was Neues entsteht. In unseren künstlerischen Arbeiten ist das mit dem Zusammenkommen dann eher auf dieser anderen Ebene, dass da was anderes resoniert, dass da was nicht ausgedeutet wird, aber dass ich plötzlich merke, ich spüre meinen Körper, ich spüre die anderen Körper, ich spüre Fragen, die ich nicht unbedingt direkt in Worte packen möchte, da passiert aber etwas mit mir, was mich bereichert, nach Hause gehen lässt. Fragestellungen, die was mit mir machen. Und das ist eigentlich das, was am Ende Dinge, die erstmal nach sehr unterschiedlichen Sachen haben, am Ende dann doch sehr stark zusammenführt und was ich auch große Lust habe, die nächsten Jahre weiter zusammen mit unserem Team zu explorieren.
Du hast jetzt gerade nochmal das Team erwähnt und während ich dir zugehört habe, habe ich gedacht, okay, das müssen wir auf jeden Fall noch benennen. Das ist ja ganz oft so, dass manche Dinge dann in einem Gespräch erstmal so ein Stück nach hinten rücken. Für dieses Projekt, was wir hier im Moment über die Kunststiftung finanziert an der Akademie haben, haben wir einen ganz, ganz spannenden Kooperationspartner und über den ganz haben wir noch gar nicht gesprochen, ja. Das müssen wir aber unbedingt auch noch mit reinbringen. Und Tobias, ich finde es eigentlich ganz schön, wie du gerade nochmal klar gemacht hast, was ist dein Background und welche Rolle spielen dort eben digitale Medien, aber auch Games, weil der Kooperationspartner, den wir haben, ist Richard LeMarchant und zwar ansässig in Los Angeles und von Haus aus Game Designer von durchaus sehr, sehr bekannten AAA Games, mittlerweile aber eben
Uncharted für Leute, die Games spielen, ja.
Ja, das, super. Das kennt man ja. Das ist sehr bekannt, ja.
Ganz genau. Und mittlerweile Professor für Game Design in Kalifornien, in Los Angeles, an der Universität. Und Richard LeMarchant hat sich bereit erklärt, uns eben in diesem einjährigen Projekt zu begleiten, ein Mentoring zu machen. Und wir haben das natürlich in dem Moment, als das klar wurde, dass das klappt, haben wir gesagt, wow, das ist wirklich ein riesengroßes Privileg. Warum? Nicht nur, weil das jemand ist, der diese Bereiche Praxis und Forschung, also Game Design und heute eben Game Design als Professor verbindet, sondern weil es vor allen Dingen auch jemand ist, der natürlich nochmal auf eine ganz andere Art schon auch gelernt hat, mit Remote Audience umzugehen, weil natürlich das, was ich als Game Designer ja tue, ist etwas zu kreieren, was natürlich meistens nicht mit den Menschen am gleichen Ort wie im Theater jetzt produziert bzw. gespielt wird, sondern es eigentlich immer darauf ausgerichtet ist, dass meine Audience über die gesamte Welt vielleicht sogar verteilt ist. Und das ist etwas, was uns natürlich in diesem Prozess jetzt nochmal eine ganz, ganz andere Perspektive mit sich bringt. Da sind wir einfach an der Stelle total dankbar, dass sowas auch möglich ist, dass sowas in Kontexten mit der Akademie möglich ist und dass das aber eben auch von Menschen wie Richard als so wichtig angesehen wird, dass so ein Projekt eben auch über ein Jahr begleitet wird.
Genau, und wer jetzt zu meinem Games-Background dazuhört und sich fragt, naja gut, aber wenn ich jetzt den Mario steuere, bin ich denn jetzt hier Audience oder bin ich nicht einfach Player? Klar, da kann man natürlich sagen, okay, aber andererseits ist es natürlich so, dass Game DesignerInnen ja auch viel, viel mehr gestalten als sozusagen nur die aktive Person, sondern in dem Moment ja ganz viel passiert, als Raum gestaltet wird. Also dieses Oszillieren zwischen aktiven und passiven Rollen. Dieses Oszillieren auch mit, ich glaube, jeder kennt das, dass man auch auch als es noch kein Twitch und kein Online-Streams, Internet und Influencer gab, meistens, wenn jemand spielt, saßen andere Leute nebendran, die halt gerne eigentlich das auch genossen haben, nicht selber zu spielen, aber zuzuschauen und trotzdem sich eingebunden zu fühlen. Oder man wechselt hin und her, man wechselt aktive und zuschauende Rolle, aber eigentlich sind beide Personen voll in dieser Sache, die sie gerade machen, egal ob sie gerade den Controller in der Hand haben oder nicht. Und da sind so Potenziale, wo man sich fragt, ja Moment, diese Grundfrage von aktiv-passiv oder lean-forward, lean-back, hat man auch im Theater über Bord gekippt, ist schon klar, niemand redet eigentlich noch vom passiven Zuschauer. Jeder ist koaktiv, wenn er ein Buch liest, wenn sie ein Theaterstück schaut. Das ist immer das Konzept der aktiven Zuschauerin, ist natürlich schon klar. Aber da jetzt auch mit Game DesignerInnen nochmal drüber nachzudenken, ist natürlich auch ein großes Geschenk.
Ja, verstehe. Da kann man sich sehr gut reindenken. Ja, sehr gut, gutes Beispiel. Ja, wie geht's jetzt bei euch beiden weiter? Hier vielleicht nach der Residenz oder auch nach dem Stipendium? Dürft ihr darüber schon sprechen? Was ist geplant?
Oh wow, das ist eine total gute Frage. Manchmal denkt man ja auch immer nur sozusagen so in einem Raum dessen, in dem man jetzt gerade forschen darf. Also für uns ist, glaube ich, total wichtig, dass wir die Erkenntnisse, die wir in diesem Jahr gewonnen haben, dann tatsächlich auch in eine neue Produktion überführen möchten. Da können wir an der Stelle jetzt gerade nur sagen, dass wir natürlich, wie das immer so in der freien Szene ist, dabei sind, auch Anträge zu schreiben diesbezüglich. Ganz genau. Und es ist aber natürlich auch so, wenn man gerade in so einem Kontext ist, wo man das Gefühl hat, okay, man darf gerade auch eben ganz, ganz viel ausprobieren, dass einem das auch sehr hilft dabei zu sagen, okay, was wollen wir als nächstes damit machen? Und es ist tatsächlich so geplant, dass wir für nächstes Jahr, für die zweite Jahreshälfte, das nächste große Stück sozusagen anvisieren und dafür jetzt gerade schon auch Vorbereitungen treffen in Bezug auf Anträge schreiben und Dinge konzipieren. Und ich glaube, so viel können wir schon verraten. Es wird in jedem Fall wieder etwas sein, was sich mit Choreografie, Virtual Reality und oder weiteren postdigitalen Medien handelt. Also das heißt, ich glaube, von diesem Themenkomplex kommen wir jetzt erstmal nicht mehr weg. Und es aber natürlich auch in Bezug auf diesen Forschungsaspekt der Remote-Gestaltung, ich nenne es einfach mal so im weitesten Sinne, eben wir die Erkenntnisse, die wir eben in diesem Jahr jetzt gewinnen durften, auch eben mit eine weitere Produktion überführen möchten. Wenn es uns vielleicht sogar gelingt, eine bestimmte Form der Publikation oder der Webveröffentlichung damit gestalten zu können, wäre das auch noch ein zweites Projekt, wo wir gerade auch ein bisschen parallel drüber nachdenken. Aber da müssen wir auch einfach ein bisschen gucken, wie sehen sozusagen die Kulturfördermittel 2026, 2027 aus. Und da wissen wir ja alle, das sind ja immer große Themen und da lassen wir uns einfach mal überraschen.
Dann würde ich jetzt einmal in meine Rubriken starten zum Ende der Folge. Wenn ihr privat ins Theater geht, und zwar klassisch ins Theater, ihr sitzt im Publikum und schaut auf die Bühne und dort findet live eine Performance statt, habt ihr da einen Lieblingsmoment von dem Moment, in dem ihr das Ticket kauft, bis ich fahre nach der Vorstellung nach Hause, habt ihr in diesem ganzen Ablauf einen Lieblingsmoment?
Also ich habe kurz überlegt und ich glaube, ich nenne das immer den Tanz. Und zwar, du kommst aus dem Theater oder aus der Aufführung und du hast diesen Moment, wo du im Foyer das erste Mal mit jemandem zusammenstehst, also mit der ersten Person, mit der du zusammenstehst und du fängst an, dieses Abtasten, Herantasten. Wie fand ich das denn? Und ich weiß das sehr häufig erstmal gar nicht. Ich will das bewusst auch erstmal noch so ein bisschen nachwirken lassen und nicht direkt mit einer Meinung, am besten noch mit, hier ist jetzt das Gottesurteil, wie das jetzt gerade war. 5 Minuten, nachdem der Vorhang gefallen ist, rauszugehen. Ich bewundere Leute, die das können. Das ist eine Stärke und Qualität. Ich brauche da Zeit und ich brauche dann auch, und dann sind wir wieder beim Dialog, ich brauche dann durchaus auch dieses Abtasten dann mit jemand anderem oder mit am besten noch mehr anderen, wo ich dann plötzlich merke, das gab es auch noch. Ich höre mir dann wirklich gerne erstmal viele unterschiedliche Perspektiven an, während sich mein eigenes Gefühl noch formt. Selbst wenn ich natürlich schon erstmal eine Meinung habe. Aber dieses Abtasten, das ist so, glaube ich, weil das kann natürlich dann auch einen ganzen Abend hinterher in der Bar oder beim Abendessen oder einfach, wie gesagt, im Foyer dann einleiten, kann ja lange weitergehen bei tollen, inspirierenden Aufführungen. Oder auch bei welchen, wo man sich gedacht hat, was war das denn jetzt? Ja. Aber selbst wenn, was war das denn jetzt? wenn man selber Theater macht, ist es ja immer sofort eine Einleitung. Okay, aber was war denn jetzt? Wo hat es irritiert? Wo war was? Also ich kann ja immer was lernen.
Genau.
Und das ist mein Lieblingsmoment.
Ich finde, man sitzt dann auch schon zum Teil während der Vorstellung da und freut sich einfach schon gleich, alles loszuwerden. In manchen Momenten, ach, darüber muss ich gleich sprechen und so. Ja, dann freut man sich schon auf die Pause oder das danach, weil man es dann endlich loswerden kann, ja. Anna, hast du einen Lieblingsmoment?
Ja, meiner sind tatsächlich die ersten Momente, in denen ich das sehe, was auf der Bühne gezeigt wird. Also man es wirklich ganz klassisch sagt, der Moment, in dem sich der Vorhang hebt und ich eigentlich so die ersten Eindrücke, die zu mir überspringen und ich merke, okay, bin ich jetzt wirklich affiziert? Mhm. Und das kann ich, glaube ich, auch so sagen, dass es bei mir ganz, ganz oft in diese ersten 5 Minuten ankommt. Also in den ersten 5 Minuten entscheidet sich sehr stark, okay, gucke ich mir etwas an, weil ich denke, okay, das sollte man jetzt gesehen haben und das ist sicher auch wichtig, um nachher vielleicht auch mit anderen drüber sprechen zu können. Oder ist es was, wo ich sage, oh, ich bin so dankbar, dass ich hier gerade sitze, weil es nimmt mich mit, es packt mich emotional und intellektuell und überhaupt habe ich so diesen Moment, okay, eigentlich würde ich gerne sofort auf die Bühne gehen und noch näher und noch mehr mit darin sein und das ist ganz oft und da können Stücke komplett unterschiedlich gestaltet sein, aber dieser Zauber, der vielleicht allem, was gerade anfängt, irgendwie innewohnt, das ist was, was mich irgendwie sehr, sehr bekommt und wo ich auch ganz oft denke, wow, ja, diese Anfänge sind irgendwie immer total großartig.
Ja, verstehe ich. Ich liebe das auch, wenn man sofort in dieser anderen Welt ist und irgendwie direkt mitgenommen wird und irgendwie alles um sich rum vergisst. Also ja, kann ich sehr gut nachvollziehen. Gerade so der Anfang, da weiß man schon, wie wird der Abend werden häufig.
Ja, und wo man auch ganz oft so denkt, so boah, hoffentlich hört es nicht auf. Mhm. Also so hoffentlich bleibt es, darf ich hier jetzt wirklich auch länger sein und mich vielleicht auch ein bisschen sogar in dem, was ich gerade sehe, verlieren. Mhm. Was mir in anderen Situationen gar nicht so leicht fällt,
genau,
aber das
total.
So ein Moment ist, wo ich so denke, okay, komm, voll einsteigen und da ist man dann mit dabei.
Ja, sehr schön. Ja, das kann Theater häufig sehr gut. Das liebe ich auch sehr daran. Zum Schluss habe ich noch ein paar Entweder-Oder-Fragen für euch. Lieber Dortmund oder Köln? Ihr dürft ehrlich sein.
Okay.
Boah, ich muss ganz ehrlich sein, das ist was, was ich gerade total schwierig finde. Also wenn ich ganz, ganz ehrlich bin, dann ist es im Moment bei mir gerade so zum künstlerischen Leben und Arbeiten Dortmund.
Okay.
Zum Leben. Ich habe meine Wohnung in Köln. Auf jeden Fall Köln. Aber es ist gerade eine total schwierige Frage. Und ich bin total dankbar, dass du sie mir stellst, weil das hätte ich vielleicht vor ein paar Jahren noch komplett anders beantwortet. Mhm. Aber es ist über die Arbeit der letzten Monate hier tatsächlich eine sehr, sehr große Zuneigung bei mir zu Dortmund entstanden.
Okay, wie schön.
Und, ja.
Schön, dass ihr euch hier so wohlfühlt.
Ja, eben. Und das nicht nur eben in der künstlerischen Arbeit, sondern also ich weiß nicht, ob das Ruhrgebiet freundlicher geworden ist, aber also wir haben so viele tolle Momente im Alltagsgespräch, also die wir fühlen uns schon sehr wohl. Ja.
Schön. Lieber Tanz anschauen oder selbst tanzen?
Selbst tanzen.
Deine Antwort kann ich mir fast denken.
Ja, ach, naja.
Ja. Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Ja, ich glaube auch, Kaffee.
Lieber Live-Performance oder digitale Performance?
Live-Performance.
Ist beides.
Und die letzte Frage, Schauspiel oder Musiktheater?
Schauspiel.
Du bist ja schnell im Antworten. Ganz gut entscheiden.
Nur nicht bei Köln oder Dortmund.
Schauspiel.
Schauspiel auch, ja. Ja, ihr zwei, vielen, vielen Dank für eure Zeit. Ich habe gehört, für euch geht es morgen schon wieder zurück. Das heißt, ihr seid heute den letzten Tag hier in Dortmund jetzt erstmal?
Genau, also morgen, wir fahren morgen im Laufe des Nachmittags zurück nach Köln und genau, freuen uns aber schon darauf, nächste Woche zum Next Level Festival wieder hier zu sein.
Ja, es gibt noch Tickets, also könnt ihr euch gerne kaufen, liebe Zuhörenden. Genau, vielen Dank, dass ihr heute da noch die Zeit gefunden habt, dass wir es endlich geschafft haben, miteinander zu sprechen. Hat mich sehr gefreut und ich hoffe, es war auch eine sehr spannende Folge für die ZuhörerInnen.
Ganz herzlichen Dank für die Einladung und das sehr, sehr schöne Gespräch. Vielen Dank.
Dann wünsche ich euch noch viel Glück für die restliche Residenz und das restliche Stipendium und eure Projekte. Ich denke mal, ich werde das ja auch über die Website und Social Media ein bisschen verfolgen. Also dann kommt man ja bestimmt einiges mit. Vor allem, wenn ihr nochmal zurückkommt. Und ja, euch lieben Zuhörenden danke ich wie immer, dass ihr eingeschaltet habt. Abonniert gerne diesen Podcast, klickt einmal auf die Glocke oder bewertet den Podcast auch gerne. Das könnt ihr auf allen Streaming-Plattformen machen. Das hilft unserem Algorithmus nämlich ganz gut. Dann wird er auch Leuten ausgespielt, die vielleicht gar nicht mal so viel mit Theater unbedingt am Hut haben. Folgt auch gerne dem Theater Dortmund und der Akademie für Theater und Digitalität und dem VR Dance Club auf Social Media und teilt diesen Podcast gerne. Und ansonsten sage ich wie immer, bis in 2 Wochen.